März 2024. Stundenlang hält ein Großbrand die Feuerwehr in Liezen auf Trab. Meterhohe Flammen schießen aus den Geschäftslokalen im Erdgeschoss. Wie durch ein Wunder wird in der darüberliegenden Wohnung niemand getötet. Noch am Tag des Brandes werden zwei Männer festgenommen. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Im heutigen Fall aus der Obersteiermark. Ich habe nämlich Besuch aus der Liezener Lokalredaktion der Kleinen Zeitung. Es ist Ihr erster Auftritt bei Delikt. Schön, dass du da bist. Iris Hödl, herzlich willkommen und stell dich bitte einmal unserem Publikum selbst vor.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Iris, ich bin aus dem Ausseerland und bin seit mittlerweile 3 Jahren für die Kleine Zeitung im Bezirk Liezen dabei.
Ja, du kommst auch aus der Region und kennst den Ort relativ gut. Dein Arbeitsplatz befindet sich dort. Ich kenne die Bezirkshauptstadt mit ca. 8200 Einwohnern, hauptsächlich vom Durchfahren. Die Enztalstraße geht da bekanntlich durch. Darum erzähl mir oder uns doch bitte ein bisschen was über die Stadt. Was sind da die Themen, die euch in der Lokalredaktion der Kleinen Zeitung dort üblicherweise so beschäftigen und was ist sonst so los in der Stadt?
Genau, also tatsächlich kennen sehr viele die Stadt nur vom Durchfahren. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns bei der Berichterstattung beschäftigt, also Verkehrslösungen aufgrund der Staus oder Belebung des Ortskerns. Aber der Bezirk an sich ist sehr vielfältig. Wir haben zum Beispiel auch viele Tourismusthemen aus Seerland, Schladming oder der Nationalpark Gesäuse ist da ganz in der Nähe, also sehr vielfältige Themen.
Also von dort aus ist man wirklich schnell in sehr schöner Natur. Tourismus ein großes Thema dort, aber darum geht's heute nicht. Was wir hier im Hintergrund hören, das ist die Tonspur einer Videoaufnahme aus der Brandnacht, um die es heute geht. Ja, und in dem Video zu sehen, da sind wirklich Flammen, die Meter hoch aus diesem Gebäude rausschießen. So kleine Explosionen, Knaller hört man da. Und der Brand, der ist gegen 1 Uhr nachts am 5. März ausgebrochen. Nur ein paar hundert Meter entfernt von der Redaktion der Kleinen Zeitung, wo du arbeitest. Du hast die erste Meldung dazu geschrieben. Wie war das die Situation am nächsten Morgen?
Das war natürlich das Thema an diesem Tag. Also es haben alle drüber geredet. In der Fußgängerzone, wo unsere Redaktion eben ist. Also die Leute haben uns gefragt, ob wir wissen, was los ist, haben spekuliert, was da genau passiert ist. Auf Social Media ist es viel diskutiert worden. Also dadurch hat er so ziemlich jeder davon gewusst. Und es war sehr viel Aufregung vorhanden. Es haben jedoch 100 Einsatzkräfte dort im Einsatz. 4 Stunden lang hat der Brand gedauert, bis sie das Feuer dann gelöscht gehabt haben. Das war natürlich das Aufregerthema.
Ja, und auf den Fotos dann am nächsten Tag, da hat man auch schon erahnen können, welchen Ausmaß dieser Brand gehabt hat.
Genau.
Ja, von Brandstiftung war an diesem Tag zunächst aber noch nicht die Rede. Dafür ist eine Diskussion um das Filmen vom Brand ausgebrochen.
Genau, es haben in der Nacht, unmittelbar nach dem Brand oder eigentlich auch schon während dem Brand, Videos von dem Feuer im Netz bzw. halt auf Social Media kursiert. Das Thema Schaulustige ist ja an sich kein neues Thema.
Gaffer.
Genau.
Ja.
In dem Fall hat sich das Ganze aber ins Netz verlagert, weil Schaulustige vor Ort hat es wenig gegeben. Das war ja mitten in der Nacht, die Leute haben geschlafen. Dafür sind halt die Videos total viral gegangen. Ist dann auch viel diskutiert worden, ob das so okay ist. Es haben sehr viele Leute kommentiert, die Filmer hätten lieber helfen sollen, anstatt mit dem Handy drauf zu halten.
Ja.
Da ist dann gesagt worden von Seiten der Feuerwehr, das sollte man nicht machen, das ist aus Sicherheitsgründen, sollte man da im sicheren Abstand bleiben. Aber es ist natürlich auch eine moralische Frage, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, was da jetzt wirklich passiert ist oder ob vielleicht sogar Personen gestorben sind.
Ja, und wenn man die Fotos bzw. die Videos vor allem dann sieht von diesem Brand, also wie die Flammen da herausschießen förmlich, da würde ich als Laie jetzt auch sagen, also das wäre höchste Lebensgefahr oder höchst unvernünftig, da reinzugehen und eben als Nicht-Feuerwehrler versuchen, da zu helfen. Also da kann ich schon nachvollziehen, dass die Feuerwehr da warnt davor. Ob jetzt das Ganze zu filmen dann die richtige Reaktion ist, wäre das in den Raum, das sei dahingestellt.
Genau.
Ja, du hast damals den Polizeisprecher Markus Lamp zur Brandursache befragt und der meinte, man würde nichts kategorisch ausschließen. Also auch ein Verbrechen? Oder war diese Formulierung, das war ja sehr zurückhaltend, war das vielleicht schon ein Hinweis, dass es sich da um ein Verbrechen handeln könnte?
Ich habe ihn direkt darauf angesprochen, weil es ist sehr schnell das Gerücht herumgegangen, dass es sich um ein Verbrechen bzw. halt Brandstiftung handeln könnte. Die Polizei hat dann eben zu dem Zeitpunkt sich noch nicht offiziell dazu geäußert, also die haben eher so ein bisschen vage drum herum geredet. Ja, am selben Tag haben sie dann aber nur in Oberösterreich zwei Tatverdächtige festgenommen, womit dann klar war, dass es sich eben höchstwahrscheinlich um ein Verbrechen gehandelt hat, wobei erst später aufgekommen ist, dass die auch wegen versuchten Mordes angeklagt werden und nicht nur wegen Brandstiftung, also dass die Anrainer dem Tod so knapp entkommen sind, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt.
Kommen wir zum Sprechen auf die Verdächtigen, die dann eben im Zuge dieser Ermittlungen sehr schnell verhaftet worden sind. Wer waren die und was war ihr Motiv?
Die Verdächtigen waren zwar Männer, die waren zum Tatzeitpunkt 18 und 39 Jahre alt. Die beiden sind aus Syrien, aber asylberechtigt hier in Österreich, also anerkannte Flüchtlinge, deren Asylantrag positiv entschieden worden ist und dadurch haben sie auch vollen Zugang zum Arbeitsmarkt gehabt. Was sofort als sehr kurios ins Auge gestochen ist, dass das Geschäft, in dem der Brand ausgebrochen ist, das Geschäft der beiden Männer war. Also der Ältere hat das Geschäft zuerst betrieben, dann danach der Jüngere. Und sie wollten der Staatsanwaltschaft zufolge eine Versicherungssumme in der Höhe von 30.000 Euro lukrieren, weil offenbar beide in Geldnöten waren.
Betroffen war aber eben nicht nur ihr Geschäft, sondern ich glaube auch ein Geschäft daneben und eben die Wohnungen. Darauf werden wir aber noch zu sprechen kommen.
Genau, im Erdgeschoss waren mehrere Geschäftslokale, ich glaube 4. Ja. Und darüber waren 6 Wohnungen.
Und was war das für eine Art von Geschäft, die da betrieben haben?
Das war ein Barbershop.
Okay. Ja, und wie kam es dann dazu, dass die diesen Plan geschmiedet haben und wie haben sie den dann in die Tat umgesetzt?
Also wie gesagt, sie waren in Geldnöten und haben offenbar schon länger davor gemeinsam diesen Plan geschmiedet. Einer der beiden Männer hat wohl schon im Vorfeld Brandbeschleuniger in das Geschäft gestellt, also Diesel und Heizöl. Und der damals 18-Jährige, mittlerweile ist er 19, hat in der Nacht vom 4. auf den 5. März eben dann das Feuer gelegt und der 39-Jährige hat im Auto draußen gewartet und sie sind dann gemeinsam mit dem Auto geflüchtet und in die Wohnung von dem Jüngeren gefahren. Das hat alles das Ermittlungsverfahren ergeben, also auf Basis von einer Telefonaufzeichnung, von Kameraaufnahmen, also Überwachungskameras, die sich im Umfeld befunden haben.
Ja, im Zuge der Ermittlungen bzw. der Anklage durch die Staatsanwaltschaft Leoben wurden dann Details zur Brandnacht bekannt, die letztendlich dann zur Anklage nicht nur wegen Brandstiftung, sondern du hast schon gesagt, auch wegen versuchten Mordes geführt haben. Im Mai zitierst du die Staatsanwaltschaft in einem Artikel dann so: Durch die Brandstiftung wird den Verdächtigen angelastet, dass sie versucht hätten, die Menschen zu töten, die über dem Lokal wohnen, sagt Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben. Denn einige Bewohner hätten nicht mehr durch das Stiegenhaus flüchten können. Sie haben die Trockenbauwand zur Nachbarwohnung einschlagen müssen. Dennoch haben es alle selbstständig ins Freie geschafft. Ja, und sich so eine Situation auch nur vorzustellen, gleicht wirklich einem Albtraum. Hast du die Betroffenen dazu auch gehört? Wie haben sie die Nacht geschildert? Und sie standen nach dem Brand ja auch ohne Wohnung da. Was hat das für die bedeutet? Und wer waren die eigentlich?
Also ich habe die Betroffenen nicht direkt selbst gehört. Sie waren bei der Verhandlung selbst nicht anwesend, aber es sind ihre Aussagen verlesen worden, wortwörtlich. Da habe ich dann auch wirklich ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil das ist wirklich eine unvorstellbare Situation gewesen. Also in konkreter Lebensgefahr war eine rumänische Großfamilie. Das waren 8 Personen. Und die Eltern haben wohl geschlafen, als sie von den Kindern bzw. Schwiegerkindern dann aufgeweckt worden sind. Und als sie die Wohnungstür dann geöffnet haben, sind ihnen schon Flammen und schwarzer Rauch entgegengeschlagen. Und sie haben dann die Tür ganz schnell wieder zugeschlagen und haben dann überlegt, wie sie irgendwie entkommen können, haben überlegt, sich in nasse Decken einzuwickeln und sich damit dann irgendwie durchs Feuer zu kämpfen. Der Schwiegertochter ist es aber aufgrund einer Schwangerschaft nicht sehr gut gegangen. Also die hat gedacht, sie tut jetzt frühzeitig gebären, hat Schmerzen gehabt, war halt auch nicht so schnell wie die anderen. Und dann hat der Sohn die Idee gehabt, die Trockenbauwand zur Nachbarwohnung einzuschlagen, weil von dort aus ein anderes Stiegenhaus ins Freie geführt hat. Und sie haben die Hoffnung eben gehabt, dass das nicht in Brand steht. Der Hammer ist dann ziemlich schnell kaputt gegangen und sie haben dann mit Händen und Füßen irgendwie versucht, die Wand einzuschlagen, sodass der Sohn dann auch Wunden an den Händen gehabt hat offenbar. Und schließlich haben sie es dann auch geschafft, beziehungsweise die schwangere Schwiegertochter hat am Anfang noch nicht durchgepasst. Sie haben das Loch dann nochmal vergrößern müssen und die versuchen irgendwie da durchzukriegen, weil die eben einen Babybauch gehabt hat. Und die Familie hat da angegeben, dass die Todesangst gehabt haben. Sie haben gedacht, sie würden sterben und wären wahrscheinlich auch gestorben, wenn die Wände aus Beton gewesen wären. Und die Familie hat dann danach auch mit Panikattacken zu kämpfen gehabt. In der Nachbarwohnung, also die Wand, zu der sie...
die sie durchbrochen haben?
Genau. Da war ein 11-jähriges Mädchen alleine zu Hause. Also die Eltern haben gearbeitet, haben Nachtschicht gehabt. Die ist direkt rausgelaufen, als sie das Feuer bemerkt hat. Da ist nichts passiert, aber sie hat laut Aussage ihres Vaters auch einen schweren Schock halt natürlich gehabt.
Mhm. Ja, das ist ja verständlich, dass so eine Situation dann ein wirkliches Trauma ist und ja auch seine Spuren hinterlässt. Und das möchte ich jetzt noch einmal hervorheben. Also die Idee von dem, der Schwiegersohn war das mit dem Loch, hat dann dieser ganzen Familie das Leben gerettet, weil man muss ja auch erst darauf kommen, dass diese Möglichkeit besteht, dass diese Wand als Riebgipswand überhaupt eingeschlagen werden kann, so leicht mit einem Hammer, dass man dann die Flucht ja so durchführen kann oder so dann aus der Wohnung gelangen kann.
Genau, der Sohn war es, aber man muss natürlich in der Situation mal diesen klaren Kopf haben, sich sowas zu überlegen, weil das ist ja natürlich eine totale Stresssituation. Die halbe Familie hat geschlafen, ist da rausgerissen worden aus dem Schlaf. Man sieht Flammen, Rauch, es stinkt. Das ist natürlich komplett Ausnahmesituation, wo man erstmal auf diese Idee kommen muss.
Ja, und es war eine 8-köpfige Familie, hast du gesagt.
Mhm.
Wie ging es für die weiter? Die standen ja dann plötzlich ohne Wohnung da.
Genau, also während den Löscharbeiten sind die erst einmal im Pfarrhof untergebracht worden. Dann danach sind die Familien erstmal zu Freunden, Familien gegangen oder im Hotel Karow, das ist an der B320 ein leerstehendes Hotel, sind die erstmal untergebracht worden. Das waren vorübergehende Lösungen für alle Bewohner, weil es waren ja alle Wohnungen dann noch unbewohnbar. Mhm. Und langfristig haben sie die jetzt alle was Neues suchen müssen, also die Wohnungen sind nach wie vor unbewohnbar.
Ja. Wie schaut das Gebäude dort heute aus?
Das ist rußgeschwärzt, es ist eine Ruine eigentlich mehr oder weniger. Es gibt kein Gas, Strom, Wasser, also wie gesagt, unbewohnbar.
Ja. Zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, also Ende November, da ist ja diese Tat auch erst ein paar Monate her. Das muss man dazu sagen. Es werden sich sicher noch Leute Gedanken machen, dann, wie es mit diesem Gebäude weitergeht.
Ja, der Besitzer, der Alois Klewein, der hat vor, das Gebäude zu sanieren. Da hapert es nur ein bisschen an der Finanzierung, weil der Versicherungsbeitrag nicht komplett die Kosten deckt. Das ist auch ein Schaden von 800.000 Euro ungefähr entstanden. Die Bauzeit dauert um die 5 Monate. Also es dauert nur mindestens bis Frühjahr, bis da überhaupt wieder Leute einziehen könnten. Wobei das eben noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich saniert wird und wie es damit weitergeht.
Mhm. Zuvor haben wir schon den Begriff versuchten Mord verwendet. Das, obwohl jemanden zu töten, ja nicht das Ziel der Brandstiftung war. Das hast du schon erklärt in diesem Motiv. Aber es geht hier um den bedingten Vorsatz. Das hat uns auch unser Kollege Andreas Schöbel-Negischi genauer erklärt in Delikt in Staffel 9, Episode 7. Sie hat den Titel Mordversuch an Obdachloser gefilmt. Alles für die Likes? Fragezeichen. Und darum jetzt vielleicht nur kurz zur Erinnerung, es geht beim bedingten Vorsatz darum, dass jemand durch seine Handlung in Kauf nimmt, dass jemand anderes zu Schaden kommt. Und wenn dieser mögliche Schaden, den man in Kauf nimmt, eben der Tod eines Menschen ist, handelt es sich um Mordversuch. War das auch hier der Fall?
Genau, also die Täter haben eben gewusst, dass über ihrem Geschäft Wohnungen sind. Außerdem war es 1 Uhr nachts, also davon auszugehen, dass die Bewohner schlafen. Die sind ja eben zum Teil erst aufgewacht, als das Feuer schon recht fortgeschritten war. Und sie haben auch großzügig Brandbeschleuniger verwendet. Also ihnen muss auch klar gewesen sein, dass sich das sehr schnell ausbreiten wird, auch auf das Stiegenhaus und auf die Wohnungen darüber. Und somit ist die Begründung der Staatsanwaltschaft, dass sie sozusagen billigend in Kauf genommen haben, dass da jemand sterben könnte.
Kommen wir zum Prozess. Wann kam es dazu, Wie war dort die Stimmung? Und vor allem, was mich interessiert, was haben die Angeklagten dann für Argumente zu ihrer Verteidigung vorgebracht? Haben sie das überhaupt abgestritten oder relativiert? Wie war das dort?
Also der Prozess am Landesgericht Leoben, der war diesen Sommer im August, fast genau 5 Monate nach der Tat. Und da hat es 2 Verhandlungstage gegeben. Ich war nur beim zweiten da. Am ersten Tag hat sich das mein Kollege, der Benedikt Karl, angeschaut. Da hat sich die Verhandlung auch direkt mal 1,5 Stunden verzögert, weil der Dolmetscher die Ladung übersehen hat. Die beiden sprechen nämlich kaum Deutsch. Sie haben zuerst einmal alles abgestritten. Der Jüngere hat gesagt, dass er in der Tat nach gar nicht in Liezen war. Also er hat angegeben, dass er in St. Georgen in Oberösterreich gewesen ist und dort Alkohol konsumiert hat. Und jemand hätte ihm dann eine Tablette gegeben, wodurch er bewusstlos sozusagen geworden sei. Und er hat dann erzählt, er hat im Halbschlaf mitgekriegt, dass der 39-Jährige ihm Brandbeschleuniger auf die Hose geschmiert hätte. Und er sei dann erst wach geworden, als die Polizei aufgetaucht sei.
Also man hätte ihn da reingelegt oder wollte ihn das genau in die Schuhe schieben?
Genau, das hat der Ältere natürlich nicht so gesagt. Der hat angegeben, dass er in der Tatnacht den Jüngeren nach Liezen und nach Rottenmann gebracht hat, aber dass er selbst mit dem Brand nichts zu tun hat, dass er nicht schuldig ist. Und er hat da was von einer Suchtgiftbande geredet, die da in Liezen offenbar ihr Unwesen treibt und die ihm das in die Schuhe schieben will und die ihn da reinlegen will. Also es haben beide abgestritten und sozusagen behauptet, sie würden jeweils reingelegt worden sein. Die beiden haben sich dann aber immer wieder in so Widersprüchen verstrickt. Der Jüngere ist dann auch irgendwann in Argumentationsnot gekommen. Zum Beispiel haben Handydaten gezeigt, dass er offenbar in der Nacht sehr wohl in Liezen war und plötzlich hat er dann gestanden. Er hat halt angegeben, dass er das Geschäft angezündet hat und dass der Ältere auf ihn gewartet hat draußen im Auto und ihn hingebracht hat und weggebracht hat. Das hat dann auch zu den Ermittlungsergebnissen gepasst. Der jüngere Angeklagte hat da gesagt, dass der Ältere ihn dazu gezwungen hat, beziehungsweise hat behauptet, dass er gedroht hätte, seinen Bruder zu verletzen oder seinem Bruder was anzutun. Und allgemein ist bei der Verhandlung beziehungsweise bei dem Geständnis von dem Jüngeren so ein bisschen rausgekommen, dass es da ein schiefes Machtverhältnis gegeben hat zwischen ihm und dem 39-Jährigen. Auf verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel haben sie offenbar eine sexuelle Beziehung gehabt und der 39-Jährige hat das aber abgestritten. Außerdem hat der Jüngere behauptet, dass der 39-Jährige immer wieder ins Geschäft gekommen ist, also der hat das ja vorher gehört, und sich nach wie vor aus der Kasse bedient hat, obwohl er da eigentlich nicht mehr involviert war zu dem Zeitpunkt. Und der 19-Jährige, der ist damals auch als unbegleiteter Flüchtling nach Österreich gekommen, hat da vielleicht irgendwie Vertrauensperson gesucht, ist da irgendwie an den gekommen und war auf jeden Fall ein bisschen ein schiefes Machtverhältnis zwischen den beiden da.
Wie hat der 39-Jährige dann auf diese Aussagen reagiert, beziehungsweise war der dann auch gleichgeständig?
Nein, der hat die ganze Zeit alles abgestritten.
Bis zum Schluss?
Bis zum Schluss, ja. Ja, der 19-Jährige hat sich dann entschuldigt und gesagt, dass das Ganze halt irgendwie verrückt war und hat aber den 39-Jährigen dazu aufgefordert, das zuzugeben, weil er ja offenbar derjenige war, der den Plan überhaupt geschmiedet hat. Und er hat das weiterhin nicht gemacht, also er hat seinen Beitrag runtergespielt und wollte den Jüngeren eigentlich belasten damit. Also er ist schon mit ein paar Infos dann noch herausgerückt. Der Richter hat ihn dann auch gefragt, warum er denn das nicht schon vorher gesagt hat, und da hat er dann angegeben, dass er nur diesem Gericht vertraut und dass er der Polizei nicht vertraut und deswegen gegenüber der Polizei keine Angaben machen wollte.
Es war ein Geschworenenprozess, wie üblich eben bei solchen schweren Delikten. Wie haben das die Geschworenen gesehen oder wie war da die Stimmung im Gerichtssaal? Hat man dem Älteren, hat er ihm irgendwer Glauben geschenkt? Weil es hört sich jetzt, so wie du es erzählst und auch so wie das Urteil dann ausgehen wird, das werden wir gleich hören, nicht sehr plausibel an.
Na, die Stimmung war so, dass dem Älteren nicht wirklich Glauben geschenkt worden ist. Es waren, wie gesagt, immer wieder Verstrickungen in Widersprüche. Es war alles ziemlich unglaubwürdig und genau.
Ja. Wie lange hat der Prozess gedauert und wie ist dann das Urteil ausgegangen?
Also der Prozess hat eben 2 Tage gedauert. Am 2. Verhandlungstag am Nachmittag ist dann das Urteil verkündet worden. Also der Strafrahmen bei versuchtem Mord ist der gleiche wie bei tatsächlichem Mord. Also für den Älteren 10 bis 20 Jahre oder lebenslang. Beim Jüngeren ein bisschen weniger, weil der ja zum Tatzeitpunkt 18 war und das, aufgrund des Jugendgerichtsgesetzes gibt es da ja Abstufungen bis zum Alter von 21. Also für den war der Strafrahmen nur 10 bis 20 Jahre. Es sind dann beide, sowohl der Brandstiftung als auch des versuchten Mordes, schuldig gesprochen worden. Der 39-Jährige hat 18 Jahre Haft bekommen und der 19-Jährige hat 12 Jahre Haft bekommen. Bei ihm war mildernd eben sein Alter, das Geständnis und die bisherige Unbescholtenheit, weil der 39-Jährige hat schon eine Vorstrafe gehabt, wo er aber angegeben hat, dass das ein Fehlurteil gewesen wäre. Und der 39-Jährige hat dann aber direkt Berufung eingelegt. Der Jüngere hat darauf verzichtet und später hat dann auch noch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt und eine höhere Strafe für beide Angeklagten gefordert. Weswegen es dann eben eine Berufungsverhandlung gegeben hat, die war Ende Oktober. Und da ist das Urteil bestätigt worden, also eben 18 Jahre Haft für den Älteren und 12 Jahre Haft für den Jüngeren. Und jetzt gibt es auch keine Möglichkeit mehr für die, irgendwie Einsprüche zu erheben.
Ja, also das Ganze ist rechtskräftig. Sie genau. müssen hinter Gitter. Und das bringt mich auch schon, ja, zum nächsten Stichwort. Du und deine Kollegin Veronika Höflehner, ihr habt über den Asylstatus der beiden geschrieben, der ja hier eine Rolle spielt. Denn den werden die beiden Täter wohl verlieren. Wie geht das mit ihnen weiter? Heißt das jetzt, sie müssen in ihren Heimatländern ins Gefängnis oder bleiben sie in Österreich? Weil diese Situation ist ja vor allem eben in Herkunftsländern, wo der Rechtsstaat, sage ich einmal, jetzt nicht so gefestigt ist wie hier in Österreich. Dieser Umgang ist ja keine einfache Frage. Wie wird das hier gelöst? Wie geht man hier damit um?
Genau, also sie sitzen ihre Haftstrafe jedenfalls in Österreich ab. Es wird aber Aberkennungsverfahren eingeleitet und ob es dann zur tatsächlichen Abschiebung kommt, wird dann am Ende der Haft entschieden, weil verschiedene Faktoren, zum Beispiel eine veränderte Lage im Herkunftsland, also in dem Fall jetzt Syrien, die Abschiebung nochmal verhindern könnte. Und weil sich im Laufe der Jahre eben so viel tun kann, wird es immer am Ende der Haft nochmal endgültig entschieden, ob die den Asylstatus verlieren oder ob die doch da bleiben können.
Eine Frage, die mich jetzt noch interessiert, das ist vielleicht eine sehr subjektive Einschätzung, aber der jüngere Täter, er war geständig und anscheinend auch reuig. Hast du mir das geglaubt oder denkst du, das war, also war das aus deiner Sicht ehrlich oder eine Art, um ein Versuch, um eine mildere Strafe zu bekommen?
Das ist eine schwierige Frage. Hundertprozentig beantworten kann ich es dir nicht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er das bereuen könnte. Ich finde es natürlich total schwierig. 18 ist super jung und wenn man da in irgendwas reinrutscht, ist man ja extrem beeinflussbar in diesem Alter. Und wenn man Geld nicht hat, niemanden, keine Eltern irgendwie hat, dass man dann in sowas reinrutscht, das kann ich mir schon vorstellen. Deswegen war für mich schon der Eindruck, er ist dann irgendwas reingekommen und er merkt jetzt schon, das war nicht korrekt und hat da das irgendwie bereut, dass er da so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Er hat da gebeten, dass er in Leoben bleiben kann, weil er da offenbar schon in der Justizanstalt Freunde sozusagen gefunden hat und sich da so ein bisschen eingelebt hat, sozialisiert hat.
Ja, Iris Hödl, vielen Dank, dass du uns diesen ziemlich aktuellen und sehr spannenden Fall aus Liezen mitgebracht hast. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein dieses Mal bei Delikt. Falls ihr uns bewerten wollt, wir freuen uns über zum Beispiel 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auch über eine positive Rezension. Und wenn ihr Fragen habt oder Nachrichten, ihr könnt mir schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. In einer der nächsten Folge werde ich ein paar dieser Fragen herausnehmen und beantworten. Also wenn ihr diese Möglichkeit nutzen wollt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Bis bald bei Delikt.